Auf Mrs. Goldsteins Anweisung hin waren sämtliche Spiegel im Haus mit schwarzem Stoff verhängt und auf dem Kaffeetisch mitten im Wohnzimmer stand eine große Kerze. Man sollte auf niedrigen Bänken oder Kissen sitzen, was Charlie beides nicht im Haus hatte, und so ging er zum ersten Mal seit Rachels Tod hinunter in den Laden, um nachzusehen, ob er etwas Brauchbares finden konnte. Die Hintertreppe führte von einer Speisekammer neben der Küche direkt ins Lager, wo Charlie sein Büro hatte, zwischen Kisten voller Waren, die sortiert, ausgezeichnet und eingeräumt werden mussten. Der Laden war dunkel, bis auf das Licht, das von den Laternen draußen auf der Mason Street durchs Schaufenster fiel. Charlie stand am Fuß der Treppe, mit einer Hand am Lichtschalter und starrte ins Dunkel. Überall auf den Regalen voller Bücher und Krimskrams, zwischen alten Radios und Kleiderständern, leuchtete es rot. Pulsierte fast wie pochende Herzen. Ein Sweater auf dem Ständer, ein Porzellanfrosch in der Grabbelkiste, vorn beim Schaufenster ein altes Coca-Cola-Tablett, ein paar Schuhe. Alles rot. Charlie drückte den Schalter, dass die Neonröhren an der Decke flackerten und es hell im Laden wurde. Das rote Leuchten war verschwunden.
»Okay«,
sagte er zu sich selbst, ganz ruhig, als wäre jetzt alles in Ordnung. Dann knipste er das Licht wieder aus. Rotes Leuchten. Auf dem Tresen, nicht weit von ihm, stand ein Visitenkartenhalter aus Messing in Form eines schreienden Kranichs und leuchtete matt. Er nahm sich den Moment, ihn näher zu betrachten, um sicherzugehen, dass nicht von irgendwo draußen rotes Licht hereinschien. Er betrat den dunklen Laden, sah sich den Kranich von allen Seiten an. Nein, das Messing pulsierte. Definitiv. Er machte Kehrt und hastete, so schnell er konnte, die Treppe hinauf. Fast rannte er Jane über den Haufen, die Sophie sanft in ihren Armen wiegte und leise mit ihr sprach.
»Was?« sagte Jane. »Ich weiß genau, dass da unten irgendwo große Kissen sein müssen.«
»Ich kann nicht«, sagte Charlie. »Ich stehe unter Drogen.«
Er baute sich vor dem Kühlschrank auf, als wollte er sich daran festketten.
»Ich gehe ja schon. Hier, nimm das Baby.«
»Ich kann nicht. Ich bin auf Droge. Ich habe Halluzinationen.«
Jane hielt das Baby in der rechten Armbeuge und nahm ihren Bruder in den Arm.
»Charlie, du hast Antidepressiva und Beruhigungsmittel genommen, kein Acid. Sieh dich um. Du wirst in dieser Wohnung niemanden finden, der nicht in irgendeiner Form zugedröhnt ist.«
Die Durchreiche ermöglichte einen Blick ins Wohnzimmer. Frauen in Schwarz, die meisten um die 50 oder älter, schüttelten die Köpfe. Die Männer wirkten ungerührt, standen im Wohnzimmer herum, alle mit einem Glas voll Alkohol. Sie starrten ins Nichts.
»Siehst du, die sind doch alle breit.«
»Was ist mit Mom?«
Charlie nickte zu seiner Mutter hinüber, die aus dem Pulk der grauhaarigen Frauen in Schwarz herausstach, weil sie mit Navajo-Schmuck behängt und so braun gebrannt war, dass sie sich in ihrem Old-Fashioned-Cocktail aufzulösen schien, wenn sie davon trank.
»Mom ganz besonders«, sagte Jane. »Ich suche was, worauf man schiefer sitzen kann. Obwohl ich nicht verstehe, wieso man nicht auf dem Sofa sitzen darf. Jetzt nimm endlich deine Tochter!«
»Ich kann nicht. Mir ist nicht zu trauen.«
»Nimm sie, Schwachkopf!«
bellte Jane in Charlies Ohr. So etwas wie ein Flüsterbellen. Die beiden hatten schon lange geklärt, wer hier das Alpha-Männchen war, und Charlie war es nicht. Sie reichte ihm das Baby und steuerte die Treppe an.
»Jane!«
rief ihr Charlie nach.
»Sieh dich um, bevor du Licht machst. Guck nach, ob dir was komisch vorkommt, okay?«
»Aha, komisch also.« Sie ließ ihn in der Küche stehen, wo er seine Tochter betrachtete und dachte, dass ihr Kopf zwar etwas eckig wirkte, sie ansonsten aber Rachel ähnlich sah.
»Deine Mama mochte Tante Jane«,
sagte er.
»Die beiden haben sich bei Risiko immer gegen mich verbündet. Und bei Monopoly. Und bei Diskussionen. Und beim Kochen.«
Er rutschte an der Kühlschranktür herab und saß mit gespreizten Beinen auf dem Boden, vergrub sein Gesicht in Sophies Decke.